Ja, und mit diesem Lied wollen wir unsere Stunde beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir werden still zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, mit großer Dankbarkeit sind wir heute hier zusammengekommen. Wir haben die Gemeinschaft vermisst. Und wenn wir auch mit leicht angezogener Handbremse starten können, so freuen wir uns über diesen ersten Schritt nach der Corona-Krise. Wir haben in der Vergangenheit alles so selbstverständlich hingenommen, unser Treffen, das gemeinsame Singen und das Gebet. Und du hast uns gezeigt, dass nichts selbstverständlich ist, sondern dass wir alles als deine Gabe empfangen dürfen. Du hast uns in dieser schweren Zeit getragen und dafür danken wir dir von Herzen und bitten dich, komm in unsere Mitte, o Herr, und segne diesen Abend. Amen. Ja, Gott hat uns festgehalten in der Vergangenheit und Gott hat auch Jakob festgehalten. Es geht heute die Geschichte weiter, die wir schon zweimal gehört haben, diese Jakobsgeschichte, die uns doch eigentlich immer wieder bewegt. Und ich finde, es ist, wenn man sie liest, ist eine unheimlich spannend. Es ist eigentlich keine Geschichte, die einen so ganz glücklich macht, aber wo wir dann merken, dass Gott ganz anders handelt, als wir Menschen denken. Ich will ganz kurz denn nochmal Rückblick machen. Wir wissen, Jakob, der seinen Bruder betrogen hat, indem er ihm seinen Segen erschlichen hat, dass er dann verfolgt wurde von Esau, dass er auf die Flucht gegangen ist, fort von zu Hause. Er hat es also gleich spüren müssen, dass er angestellt hat sozusagen. Und dann war letzten Sonntag Christustreff, schön im Freien, draußen war wunderschön, war ein bisschen kühl, aber war trotzdem toll. Da haben wir gehört vom Friedemann Beck die Geschichte über die Himmelsleiter, dass Gott Jakob begegnet, obwohl er ja nun wirklich ja, ein Betrüger war. Und Gott hat trotzdem zu ihm gehalten. Es ist Unrecht geschehen und trotzdem war Gott mit ihm. Und Friedemann hat es so nett gesagt letzten Sonntag, dass es eben doch auch in christlichen Familien immer wieder Stress gibt. Das heißt, dass auch da Unrecht geschieht, dass da auch nicht immer alles so klappt, wie man sich das unbedingt vorgestellt hat. Jakob hat also Schuld auf sich geladen und doch kümmert Gott sich um ihn. Eigenartig hat Friedemann auch gemeint letztes Mal, wenn wir uns irgendjemand aussuchen, dann gucken wir doch in erster Linie, hat der eine reine Wäsche oder ja, kann man mit dem Geschirr sozusagen auf gut Schwäbisch gesagt. Oder wenn man dann weiß, dass der betrogen hat und so ein bisschen was am Kerbholz hat, ich glaube nicht unbedingt, dass wir dann eine große Freundschaft mit ihm eingehen würden. Aber Gott liebt Jakob. Und das Große, was Riedemann auch so schön rausgestellt hat, auch wir wissen, dass wir nicht in Ordnung sind, dass immer irgendetwas auch zwischen uns und Gott steht und dass uns Gott trotzdem liebt und dass das Wunderbare ist. Er lässt uns nämlich nicht fallen. Und in unserer heutigen Geschichte gibt es ja nun wieder Probleme. Es beginnt eigentlich wunderbar, aber es wird wieder zum Stress in der Familie. Man könnte eigentlich zusammenfassend sagen, Jakob, der betrogene Betrüger. Ich lese 1. Mose 29, einen sehr langen Text heute, Vers 1 bis 35. Also wir wissen jetzt, Jakob hat erlebt diese Himmelsleiter und hat dann gesagt, ja, ich will mal probieren, ja, wenn Gott, wenn du mich wieder zurückbringst in dieses Land, dann sollst du mein Herr sein. Und so geht Jakob weiter. Jakob machte sich auf den Weg und wanderte weiter nach Osten, der Heimat seiner Mutter zu. Eines Tages kam er am Rand der Steppe zu einem Brunnen, aus dem die Hirten der Gegend ihr Vieh tränkten. Drei Herden Schafe und Ziegen lagerten dort. Aber der große Stein lag noch auf dem Brunnenloch. Man wartete für gewöhnlich, bis alle Herden beisammen waren, und dann schoben die Hirten gemeinsam den Stein weg, drängten die Tiere und schoben den Stein wieder an seinen Platz. »Wo seid ihr zu Hause?« fragte Jakob die Hirten. »In Haran«, antworteten sie. Er fragte weiter, »kennt ihr dort Laban, den Sohn Nahors?« »Gewiss«, sagten sie, also nicht sehr gesprächig. »Geht es ihm gut?« wollte Jakob wissen. »Oh ja«, war die Antwort, »da drüben kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde.« »Warum wartet ihr eigentlich hier?« sagte Jakob. »Die Sonne steht noch hoch und es ist zu früh, um die Herden zusammenzutreiben. Tränkt sie und lasst sie wieder weiden.« Die Hirten erwiderten, »erst müssen die anderen Herden hier sein. Der Stein ist viel zu schwer für uns. Wir schieben ihn immer gemeinsam weg und geben dann dem Vieh zu trinken.« Inzwischen war Rahel mit der Herde herangekommen. Laban hatte ihr seinen ganzen Viehbesitz anvertraut. »Ihr Vater ist der Bruder meiner Mutter«, dachte Jakob, »und dies ist seine Herde.« Er ging zum Brunnen, schob allein den Stein zur Seite und tränkte Labans Vieh. Mit großer Kraft wahrscheinlich. Dann küsste er Rahel. Er war so bewegt, dass er in Tränen ausbrach. Er sagte ihr, dass er ein Sohn Rebekkas und mit ihrem Vater verwandt sei. Und sie lief zu ihrem Vater und erzählte es ihm. »Der Sohn meiner Schwester«, rief Laban und lief Jakob entgegen. Er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit sich in sein Haus. Jakob erzählte ihm, was ihn hergeführt hatte. Als Laban alles gehört hatte, sagte er zu Jakob, »ja, du bist wirklich mein eigen Fleisch und Blut.« Jakob war nun schon einen Monat lang im Haus seines Onkels und half ihm bei der Arbeit. Eines Tages sagte Laban zu ihm, »du sollst nicht umsonst für mich arbeiten, nur weil du mein Verwandter bist. Was willst du als Lohn haben?« Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war überaus schön. Jakob liebte die Jüngere und so sagte er, »gib mir Rahel, ich will ihretwegen 7 Jahre für dich arbeiten.« Laban sagte, »ich gebe sie lieber dir als einem Fremden. Bleib so lange bei mir.« Jakob arbeitete 7 Jahre, um Rahel zu bekommen. Und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Danach sagte er zu Laban, »die Zeit ist um. Gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe. Ich will mit ihr Hochzeit halten.« Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein. Aber am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin gab Laban ihr seine Magd Silpa. Als Jakob am Morgen erkannte, dass es Lea war, stellte er Laban zur Rede. »Warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen?« »Es ist bei uns nicht Sitte«, erwiderte Laban, »die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche und dann gebe ich dir Rahel noch dazu. Du wirst dann für sie noch einmal 7 Jahre arbeiten.« Jakob ging darauf ein. Nachdem die Woche um war, gab Laban ihm auch Rahel zur Frau. Als Dienerin gab er Rahel seine Magd Bilha. Jakob schlief nun auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Er blieb noch einmal 7 Jahre lang bei Laban. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte, deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Als Lea ihren ersten Sohn geboren hatte, sagte sie, »der Herr hat meinen Kummer gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben.« Deshalb nannte sie das Kind Ruben. Danach wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn. Und sie sagte, »der Herr hat mir auch noch diesen gegeben, weil er gehört hat, dass mein Mann mich zurückgesetzt hat.« Sie nannte ihn Simeon. Wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Jetzt habe ich meinem Mann 3 Söhne geboren, sagte sie. Nun wird er vielleicht doch an mir hängen. Deshalb nannte sie ihn Levi. Als sie schließlich ihren 4. Sohn zur Welt brachte, sagte sie, jetzt will ich dem Herrn danken, und nannte ihn Juda. Und dann bekam sie lange Zeit keine Kinder mehr.
Ja, was machst du mit so einem Text? Erstens ist er lang, zweitens ist er einfach eine Geschichte. Und drittens, wenn du mal guckst, was du dazu findest, Hilfen zur Auslegung kriegst du gar nicht so viel. Also das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn du noch vorher eine Familienfreizeit hattest, von Montag bis Donnerstag, dann noch 2 Tage frei. Und ich heute Morgen dann hinsetze und sage so, jetzt fängst du mal an. Nee, ich habe schon ein bisschen früher angefangen, das halte ich sonst nicht aus, mich da so auf den letzten Drücker rauszulassen. Und habe die Tage davor mal ein bisschen im Internet gesucht und dann gab es so ein paar Predigten vom Winrich Schäffbuch und Bibelarbeiten, die er gehalten hat. Und eine Geschichte, die hat sich bei mir eingeprägt, die hat er mehrfach erzählt in verschiedenen Zusammenhängen dann dazu. Und zwar hat er erzählt, dass er, als er heiraten wollte, war es die jüngste von 4 Schwestern. Ja, und die wollte er heiraten und sein Schwiegervater hat dann wohl zu ihm gesagt, sein Zukünftiger, du brauchst keine Angst haben, ich mach's bei dir nicht so wie der Laban. Und das war ihm wohl eindrücklich dann und geblieben. Ja, der Jakob, der Laban, Betrug und Wiederbetrug. Das hat mich so erinnert an einen Vers, den der Paulus mal geschrieben hat an die Galater. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Eigentlich, muss man ja sagen, hatte der Jakob eigentlich alles, was man sich so aus, von der Gottesbeziehung her wünschen kann. Gott hatte über seinem Leben ausgesprochen, du sollst es sein. Ja, schon bevor er geboren war, hatte er ihm den Segen zugesagt. Ja, du, der Jüngere, soll mal über den Älteren herrschen. Und eigentlich hätte sich der Jakob sicher sein können, mein Leben, das ist von Gott gesegnet und Gott schaut nach mir. Und trotzdem sehen wir dann, er versucht nachzuhelfen, wo immer es auch geht und in seinen Möglichkeiten liegt. Also wo immer er den Eindruck hat, jetzt könnte ich dem Segen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, wir wollen ja nicht warten, wie Gott das vielleicht macht. Da hilft er nach. Also es fängt beim Erstgeburtsrecht an, dass er da mal so die Not seines Bruders ausnutzt, relativ schamlos ausnutzt, ihn sozusagen auch ein bisschen erpresst und das Messer so auf die Brust setzt und sagt so, ja, gib dir nichts zu essen, außer du gibst mir das Erstgeburtsrecht. Dass der Esau da auch was dazu beiträgt, dass er es einfach macht, ist die andere Seite, aber er nutzt einfach die Not seines Bruders schamlos aus. Und als der Vater blind ist, dann nutzt er die Blindheit des Vaters schamlos aus, um sich, naja, kann man auch sagen, war die Mutter schuld, aber letztendlich hat er sich darauf eingelassen, um sich den Segen des Vaters zu erschleichen. Und diesen Segen, ja, den eigentlich Gott ihm schenken will, mal gucken, wie komme ich an den am besten ran. Wird jetzt auch bei der Geschichte mit der Rahel irgendwie sichtbar. Wenn wir es einfach nochmal vergleichen, ein paar Kapitel zuvor haben wir gehört, wie der Isaak zu seiner Frau kam, ja, wo Abraham den Knecht losschickt. Der Knecht sagt, und dieses Erkennungszeichen vereinbare ich mit dir, Gott, da will ich erkennen, dass es die Frau ist, die du dem Isaak schenkst. Und sozusagen die Frau wirklich geschenkt wird von Gott für den Isaak. Wie anders ist diese Geschichte? Dabei spielt sie sich wieder, war es vielleicht der gleiche Brunnen? Wir wissen es nicht. Es spielt sich wieder an dem Brunnen ab. Aber wie anders? Ja, jetzt kommt der Jakob und zeigt mal, was er für ein starker Kerl ist, ja, indem er alleine den Stein da zur Seite wuchtet, indem er die Rahel beeindruckt, indem er sagt, okay, für die schaffe ich 7 Jahre, ist okay, mache ich, das ziehe ich durch, das kann ich. Ich hab's drauf. Wir wissen gar nicht, ob es die Frau war, die Gott letztendlich für ihn vorgesehen hatte. Vielleicht wäre es ja die Lea gewesen. Vielleicht wäre es auch die Rahel gewesen. Gott wurde nicht gefragt. Es wurde einfach gemacht. Mit seiner Kraft will Jakob erarbeiten, was Gott ihm schenken will. Und was kriegt er? Was kriegt er? Wenn wir es mal von Anfang an nochmal durchgehen, das Erstgeburtsrecht, das hätte dazu dienen sollen, dass er nachher mal die Familie anführt, ja, das Erbe übernimmt und der Erste in der Familie wird und diese Familie leitet und das Erbe eben weiter verwaltet. Und was hat er nachher? Und die Geschichte noch weiter ziehen, bleibt ihm ja nichts. Jetzt muss er erstmal fliehen. Ja, wenn er zurückkommt, hat er zwar seine Sachen, aber von dem vom Vater und so. Also da bleibt gar nichts. Das zerfällt einfach. Und den Segen, den er sich erschleicht, ist auch nicht der erhoffte Segen. Denn der Segen, den der Vater ihm zuspricht, ist so ein rein, ich sag mal so, weltlicher Segen. Das ist gar nicht der Segen Gottes, den Gott eigentlich weitergeben sollte. Der Segen, der so diese Nachkommenschaft und das Land verheißt, den kriegt er später noch, wo er sich dann auf den Weg macht. Aber nicht den, den er sich erschleicht. Ist gar nicht der Segen, den Gott für ihn gedacht hatte. Und die Frau, die er sich erarbeitet hat, 7 Jahre lang mit eigener Kraft, was kriegt er? Die andere. Die er gar nicht haben wollte. Die ist plötzlich da. Nachher hat er zwar die eine auch noch, die Rahel, aber was ist das dann für eine Beziehung? Es ist ja hier schon angedeutet, die Lea, die Ungeliebte, aber die kriegt die Kinder. Die Frauen behaken sich immer, das spürst du dann auch, wenn du weiter, die sind ja auch nicht gut miteinander, sie bekriegen sich immer um ihren Mann. Wer kriegt denn jetzt? Und der Jakob sitzt irgendwie dazwischen, die verhandeln irgendwie dann mal über ihn. Ja, kriegst du ihn jetzt oder krieg ich ihn jetzt? Und wenn der Jakob, oder, wer will mich heute? Ja, der ist total ausgeliefert, seine 2 Frauen, und ist, da kann einem da richtig leid tun, das muss man schon sagen. Ja, aber er hat sich ja letztendlich, ja, er hat sich selber genommen und ist dann wieder zum Betrogenen geworden. Der Betrüger wird zum Betrogenen. Das Leid, was er anderen zugefügt hat, fällt auf ihn selbst zurück. So wie der Jakob ganz egoistisch mit anderen gehandelt hat und hat gesagt, für mich das Beste, ich brauche das, die anderen interessieren mich nicht, so geht jetzt der Laban ganz egoistisch mit ihm um. Warum stehen solche Geschichten im Alten Testament? Dass wir jetzt einfach so nette Geschichten haben, die wir dann mal unseren Kindern erzählen können. Der Paulus hat mal geschrieben, diese ganzen Geschichten vom Alten Testament sind uns auch zur Lehre aufgeschrieben, dass wir was davon lernen können. Was können wir denn davon lernen? Letztendlich genau das, was Paulus sagt, was der Mensch sät, wird auch ernten. Das, wie du handelst, wird letztendlich auf dich zurückfallen. Jakob, der Familienmensch, der bei seiner Familie immer sein wollte, muss fliehen und ist einsam. Rebekka, die ihren Sohn nicht verlieren wollte und ihn deswegen jetzt mal wegschickt und sagt, ich hole dich dann irgendwann wieder zurück, ja, wenn der Esau sich beruhigt hat, die Rebekka wird ihren Sohn nie wiedersehen. Wenn der Jakob dann über 20 Jahre später zurückkommt, ist von der Rebekka keine Rede mehr. Sie ist gestorben. Sie wollte ihren Sohn nicht verlieren. Jakob, der Betrüger, wird selbst zum Betrogenen. Sind das reale Dinge, die man auch heute erlebt? Ich glaube schon. Ich glaube, dass auch heute das Handeln immer wieder zurückfällt. Und dass es tatsächlich gut ist. Und ich will jetzt gar keine Beispiele auspacken. Ich habe jetzt so nachgedacht, wo habe ich das schon erlebt und gesehen? Und da fällt mir schon Sachen ein, aber ich will gar keine Beispiele von anderen auspacken, weil es sind ja die eigenen, die einem genügend Schwierigkeiten machen. Auf die will ich jetzt hier nicht auspacken. Aber einfach das Bewusstsein tatsächlich, das erlebst du tatsächlich im eigenen Leben auch so. Was du vielleicht mal anderen angetan hast, es fällt irgendwo dann auch wieder auf einen selber zurück. Gott geht solche Wege mit uns, um uns die Augen zu öffnen. Er ging diese Wege mit dem Jakob, um dem Jakob letztendlich irgendwo auch die Augen aufzumachen. So handelst du bisher, ja, ohne mich. Und dem Jakob, es dauert halt, es sind lange Wege, die Gott da mit dem Jakob geht. Aber es dient letztendlich ihm, die Augen zu öffnen. Und das ist das, denke ich, bei uns auch im Leben. Wenn uns so Dinge geschehen und wir dann vielleicht merken, hier passiert mir ja nur was. Das nehmen wir immer schnell wahr, wenn einem selber was passiert. Ja? Da wird sich der Jakob schon aufgeregt haben, wie er betrogen wurde. Wann kam es ihm denn, dass er gemerkt hat, ich habe selber betrogen, ja, und selber ihm bewusst wurde, welche Schuld er auf sich geladen hat? Vielleicht war es auch erst, als er zurückkam ins Land und der Esau ihm entgegenzog. Die Geschichten kommen ja noch. Aber es dient dazu, sowas eben wahrzunehmen, wie schmerzhaft das ist. Das ist das eine. Und das andere ist, denke ich, dass wir nie versuchen, die Segnungen, die Gott uns schenken möchte, mit eigener Kraft irgendwie herzustellen. Das muss schief gehen. Aber die Versuchung ist oft da, weil wir könnten es ja. Ja, wir könnten ja einfach mal das, was Gott uns eigentlich schenken wollte, versuchen selber zu machen. Ja, Gott will Gemeinde bauen. Nehmen wir uns mal das Beispiel. Gott will Gemeinde bauen. Das wissen wir. Gott möchte Menschen erreichen. Und wie oft sind wir dann vielleicht versucht, das irgendwie selber zu machen, mit unseren Möglichkeiten, Fähigkeiten, die Dinge, die wir haben, uns gar nicht in die Abhängigkeit von Gott zu begeben, zu sagen, wie willst du es machen? Wie willst du Menschen erreichen und welche Menschen willst du erreichen? Sondern wir machen halt mal, weil wir sind halt so Macher. Ja? Ich bin kein Schwab, Papa. Das kriegt man ja halt mit hier. Also man ist halt ein Macher, wir schaffen das. Ja, wir kriegen das hin mit unseren Methoden, Ideen, Kräften, wir machen das. Und das ist eine ganz große Gefahr. Weil das, was wir machen können, was wir schaffen können, wird nie das sein, was Gott schenken will. Und auf der anderen Seite, wenn wir auf das warten und uns gebrauchen lassen und uns das schenken lassen, was Gott schenken will, wie gesegnet darf das dann sein? Also ich wünsche uns, dass wir einfach in der Abhängigkeit bleiben. Nicht wie der Jakob sozusagen mal und dann hier und da einen Schleichweg benutzen und versuchen, uns diese Segnungen Gottes zu nehmen, sondern dass wir in Abhängigkeit bleiben, auf seinen Zeitpunkt warten, ihn fragen, mit ihm im Gespräch sind, uns das zeigen lassen, was dran ist und dann diese Wege gehen. Ein zweiter Punkt, es ist alles Gnade. Also mein erster Punkt war Saat und Ernte, so wie du säst, so wirst du ernten. Der zweite Punkt, es ist alles Gnade. Wenn man so das Leben Jakobs anschaut, bleiben letztendlich viele Fragezeichen. Ich habe mir hier 4 Stück aufgemalt und wahrscheinlich sind es noch ein paar mehr. Viele Fragezeichen. Wie kann Gott mit so einem Mann seine Geschichte schreiben? Ganz ehrlich. Wie kann Gott mit so einem Mann seine Geschichte schreiben? Hat Gott das nicht vorher gewusst? Bevor er das irgendwann ausgesprochen hat, der Jüngere oder Ältere soll dem Jüngeren dienen, bevor er sich den Jakob ausgesucht hätte, wäre Esau vielleicht nicht die passendere Person gewesen, so einen zu nehmen, der nachher hier mit Betrug und allem Möglichen an Gott vorbeischafft, der mit Gott Bedingungen aushandelt. Habt ihr letzte Woche gehört, wahrscheinlich da mit der Himmelsleiter, dass er Gott sagt, ich will das tun und das tun. Und er sagt, ja, wenn du das tust, dann werde ich dann irgendwann mal was machen. Ja, dann darfst du mein Gott sein. Dann musst du dich erstmal beweisen, lieber Gott. Und dann, wenn du das alles getan hast, dann darfst du mein Gott sein. So einer, mit dem will Gott seine Geschichte schreiben. In Großbritannien war mal eine Konferenz von Religionswissenschaftlern, die haben diskutiert, was eigentlich das Christentum von anderen Religionen unterscheidet. Sie haben überlegt, ist es, dass Gott Mensch wird in Jesus? Aber dann sehen sie, Ähnliches gibt es auch bei den Griechen schon, also da kommen auch mal nicht mehr die Götter runter und werden irgendwie Mensch. Seine Auferstehung, ist das vielleicht das Einzigartige? Aber dann finden sie auch andere Religionen, die irgend sowas berichten. Man argumentiert und findet eigentlich keinen richtigen Ansatz. Und dann kommt C.S. Lewis in den Raum und fragt, was ist das Gesprächsthema? Und sie sagen ihm, es geht um den Unterschied zwischen Christentum und den Weltreligionen. Und dann sagt er, ohne viel zu überlegen, oh, das ist leicht zu beantworten. Es ist die Gnade. Es ist die Gnade. Das ist der Unterschied. Gnade bedeutet, ich bekomme etwas nicht, was ich eigentlich verdient hätte, und bekomme dafür das, was ich eigentlich nicht verdient hätte. Gnade, es sind Eigenschaften, die hier sichtbar werden. Gnade und Geduld Gottes werden an diesem Kapitel und an den folgenden Kapiteln so unheimlich sichtbar, welche weiten Wege geht Gott mit Menschen. Das würden wir nicht aushalten. Wenn einer so querschießt in unsere Pläne hinein und immer wieder irgendwie, dann hätten wir den schon lange absolviert. Ja? Den könnten wir nicht gebrauchen, so würden wir denken. Und Gott geht und hat Geduld. Gott hat immer gesagt, er ist geduldig und gnädig. Das sind zwei Wesenseigenschaften Gottes. Und sie werden so arg sichtbar hier. Gott trägt den Jakob trotz seiner Verirrungen. Und Gott geht ganz lange und weite Wege mit ihm. Der Jakob ist ja da irgendwie schon 27 bei der Flucht und dann 14 Jahre für die zwei Frauen und dann nochmal weitere Jahre für seine Herden und so weiter. Und Gott geht diesen ganzen Weg mit ihm mit und trägt ihn und trägt ihn und trägt ihn und leitet ihn und schafft an ihm und lässt ihm was begegnen und schützt ihn und versorgt ihn. Und es kommt ja bei den Schafen, die er nachher, der Herde, die er sich aufbaut, nochmal, da versucht das ja auch wieder mit eigenen Mitteln. Das steckt so ganz tief in ihm drin. Und Gott benutzt es trotzdem und segnet ihn und führt ihn wieder zurück ins Land und beschenkt ihn nachher sogar noch mit den Kindern, die nachher die Linie wieder weiterführen. Wir haben zwei wichtige Namen sind schon gefallen hier bei den Kindern. Welche zwei wichtigen Namen sind es? Judah und Levi. Levi, das waren die Priester, die nachher die Verbindung zwischen Gott und dem Volk herstellten. Aus Levi, aus dieser Nachkommenschaft Levis, kam die ganze Priesterschaft. Und aus Judah kamen die Könige, bis hin zu dem einen König, der heute noch regiert, bis hin zu Jesus Christus. Aus dieser verqueren Verbindung, dieser untergeschobenen Frau, aus dieser Ehe, wo wir sagen, da kann doch gar nichts Gutes mehr bei rauskommen, ja? Da macht Gott seinen Weg. Unfassbar. Segnungen werden eben nicht aus Verdienst gegeben, sondern aus Gnade. Du bist nicht dann gesegnet, wenn du ganz viel für Gott gemacht hast, sondern Segnung ist einfach ein Geschenk. Sonst wäre es keine Segnung, kein Geschenk, sonst wäre es ja Lohn. Aber Gott gibt seine Segnung als Geschenk. Und deswegen muss man erstmal verstehen, verdient habe ich es nicht, was Gott mir schenken möchte. Ich habe nicht den Himmel verdient, bei ihm zu sein, ja, habe ich nicht verdient, dass er sich überhaupt um mich kümmert, habe ich nicht verdient, ist alles Geschenk. Dass wir tatsächlich diese Welt noch haben und ihr leben dürfen, Geschenk, Gnade. Heißt nicht umsonst, ist es Gnadenzeit jetzt, ja? Gott trägt diese Welt aus Gnade, er trägt uns aus Gnade. Und ich glaube, erst wenn wir so die Größe der Gnade erkennen, tatsächlich mal erkennen, wie groß Gottes Gnade ist und wie sehr wir getragen sind, werden wir tatsächlich anfangen, Gott so zu lieben, wie er es eigentlich verdient hätte. Aber dazu müssen wir erstmal uns sehen, ja, dass wir es nicht verdient hätten, dass er aus Gnade an uns handelt und dass Gott uns alles schenkt. Als der Evangelist Samuel Keller beerdigt wurde, wurden viele Reden gehalten. Und wie es halt so ist, wenn ein bekannter Mann stirbt, der viel getan hat, auch in der Gemeinde, werden viele Lobreden gehalten, was der alles getan hat und was er alles verbracht hat. Und hier wurde, und da hat er was gemacht. Und dann trat General von Fiebern an Kellers Grab, ist hier aufgeschrieben, und sagte nur einen Satz als Nachruf. Wieder einer, den die Gnade bewahrt hat. Wieder einer, den die Gnade bewahrt hat. Am Ende unseres Lebens steht genau das über unserem Leben, und zwar von allem. Wieder einer, den die Gnade bewahrt hat. Wenn wir irgendwo am Ziel ankommen, nicht wegen uns, wegen unserer Leistung, wegen dem, wie toll wir in der Gemeinde waren und wie wir das alles gemanagt haben und wie viel wir Bibel gelesen haben und wie viel wir Gutes getan haben, sondern weil die Gnade uns bewahrt und führt und leitet. Was sehen wir, wenn wir unser Leben anschauen? Unseren Erfolg, unseren Ruhm, die erlangten Besitztümer? Oder sehen wir eigentlich ein Leben, das Gott nicht würdig ist und Gott segnet trotzdem? Ein Leben, wo er in seiner Gnade eingreift Jesus hat mal so ein Gleichnis gebraucht. Hat mal gefragt, war so beim Pharisäer zu Gast. Und da war so eine Frau, die Sünden Vergebung zugesprochen hat und die da weinte und seine Füße da mit den Tränen gewaschen hat und mit den Haaren getrocknet. Und der Pharisäer wollte das nicht kapieren, was da passiert. Und Jesus hat ihn gefragt, muss das Gleichnis, wenn zwei Männer Schulden haben, einer hat 500, der eine hat 50 und der andere hat 500 Denare Schulden. Und beiden wird die Schuld erlassen. Wer liebt dann mehr? Und er gibt die richtige Antwort natürlich dem, der mehr vergeben wurde. Also, du musst nicht ganz tief unten sein. Du musst jetzt nicht erst ganz viel anstellen und ganz schlimme Sachen machen, ja? Um dann zu sagen, oh Gott, vergib mir jetzt, jetzt habe ich ja so schlimme Sachen gemacht, jetzt liebe ich dich noch mehr. Sondern es reicht eigentlich, was wir alle tun. Verdient hätten wir es nämlich alle nicht, bei Gott zu sein. Uns ist allen unheimlich viel vergeben, denn für jeden Einzelnen von uns war es nötig, dass Jesus ans Kreuz ging. Willst du wissen, wie schwer deine Schuld wiegt, dann schau aufs Kreuz. Da sehen wir es. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist mein dritter Punkt noch. Da ist so ein Satz in diesem ganzen Text drin. Ich weiß nicht, ob euch der schon mal, also ich bin da schon beim allerersten Mal, wo ich die Bibel mal gelesen habe, drüber gestolpert. An diesen Satz erinnert man sich, wenn man Bibel gelesen hat. Oder diesen Abschnitt, finde ich zumindest. Weil er so besonders ist. Da heißt, so diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. 7 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und sie sind nur wirken für ihn wie einige Tage, weil er sie liebte. Jetzt guck mal deine Kinder an, 7 Tage vor Weihnachten. Ja, die kommen die Zeit, 7 Tage bis Weihnachten, das kommt ihnen vor wie 7 Jahre. Ja, weil da gibt's ja die Geschenke, auf die muss man warten. Und das dauert und dauert. Ja, letztens hatte unser Joscha Geburtstag, der Kleinste, der hat die Tage gezählt vorher. Ja, und am letzten Tag vorher, als wir Mittag gegessen haben, hat er gefragt, was wir jetzt essen, ob es jetzt Mittag oder Abendessen war. Und er sagt Mittagessen, aber er sagt, oh schade, er dachte, er könnte jetzt ins Bett gehen. Weil dann könnte er schlafen und am nächsten Tag hätte er dann Geburtstag. Ja, so ist das bei uns Menschen. Ja? Wir warten auf was und eigentlich zieht sich die Zeit wie Kaugummi. Deswegen kann ich diesen Satz eigentlich gar nicht verstehen. Er muss 7 Jahre warten, bis er die Frau, die er liebt, heiraten darf. Und es kommt ihm vor wie einige wenige Tage. Warum? Er heißt, so diente Jakob. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Also auf der einen Seite ist es die Macht der Liebe, dieses Ziel zu haben. Jakob arbeitet hart 7 Jahre lang, um am Ende seine geliebte Rahel in die Arme schließen zu können. Dass es nachher nicht so toll ausging, wissen wir auch schon, aber jetzt bleiben wir einfach mal bei den 7 Jahren, die er da und bei der schönen Hoffnung, die er hat. Ich denke, es liegt an der Liebe und es liegt am Dienst. Der Dienst für die Rahel geschieht eben aus Liebe und verkürzt so die gefühlte Zeit. Er hat was zu tun, mit dem Ziel vor Augen. Ja, er weiß, jeden Tag, den ich hier was tue und mit den Herden aufs Feld gehe und so, der bringt mich einen Tag näher ans Ziel. Und dann vergeht der Tag scheinbar für ihn wie im Flug. Und dann ist schon der nächste und plötzlich ist das erste Jahr rum und das zweite Jahr rum. Und plötzlich sind 7 Jahre rum. Es erscheint ihm auch nicht zu lang. Hätte auch sagen können, 7 Jahre, lieber labern, also jetzt mal ganz ehrlich so. Das ist ein bisschen viel, 7 Monate vielleicht. Aber es scheint ihm nicht zu lang zu warten. Die 7 ist in der Bibel eine besondere Zahl. Ist die Zahl der Schöpfung, die Zahl der Vollkommenheit. Also Gott macht etwas vollkommen. Es ist vollbracht, heißt er, ja, das Letzte dieses, und es ist alles sehr gut. Es ist vollkommen vollendet. Auch unser Leben wird mal zur Vollendung kommen. Auch wir gehen ja auf ein Ziel zu. Und hoffentlich gehen wir auf den zu, den wir von Herzen lieben. Hoffentlich hängt unser Herz so sehr an Jesus, dass wir uns sehnen nach dem Tag, dass wir einmal bei ihm sind. Dass wir dieses himmlische Fest feiern, diese Hochzeit der Gemeinde mit Christus, dass wir uns darauf freuen. Und wie füllen wir die Zeit bis dahin? Dass uns die Zeit nicht lang wird, Wir stehen im Dienst für ihn. Wir lassen uns gebrauchen, jeden Tag hier aufs Neue zu fragen, Herr, was willst du, was soll heute passieren durch mich? Gebrauch mich. Das muss ja keine spektakulären Sachen sein. Du musst ja nicht dann sagen, jetzt fahre ich nach Stuttgart und bekehre die Stadt. Aber die Dinge, die dir Gott vor die Füße legt, dann einfach zu tun an diesem Tag. Im Zwiegespräch mit ihm und einfach diese, dann geht der Tag blitzschnell rum. Und wieder bist du deinem Ziel ein Stückchen näher. Ja, unser Ziel liegt nicht in dieser Welt. Unser Ziel liegt bei ihm zu sein. Manchmal scheint die Zeit bis dahin sehr lang zu sein. Soll ich jetzt echt noch 40 Jahre in dieser Welt leben? Dann können wir sich ja fragen. Also aus menschlicher Sicht könnte ich sagen, so rein statistisch betrachtet hätte ich jetzt so Halbzeit. Ein bisschen drüber schon. Ja. Also zweite Hälfte läuft schon, zweite Spielhälfte. Aber jetzt ganz ehrlich, ich weiß noch, wo ich angefangen habe zu schaffen, habe ich zur Sicherung gesagt, ich weiß nicht, 40 Jahre soll ich jetzt arbeiten? Das ist aber ein langer Weg. So könnte ich das auch sagen, jetzt soll ich jetzt echt noch 40 Jahre aushalten in dieser Welt, bis ich irgendwann mal das Ziel sehe, auf das ich mich hinsehne? Aber ich glaube, wenn wir also im Dienst stehen für ihn, das muss kein vollzeitlicher Dienst sein, das kann einfach unser ganz normaler Alltag, unser Leben sein. Aber eben im Dienst mit ihm und für ihn, dann wird uns die Zeit hier nicht lang. Da gibt's immer was zu tun und wenn es das Gebet ist, Menschen zu tragen im Gebet, ich glaube, dass wir irgendwann dann vielleicht tatsächlich auch sagen werden, es ging's aber schnell. Ja? Es ging's aber schnell rum, die Zeit hier. Und endlich darf ich bei ihm sein. Das wünsche ich uns, ganz ehrlich, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Aber voller Einsatz für ihn und nicht die Segnungen selber schaffen, sondern schenken lassen und über die Gnade staunend durch diese Welt gehen. Das wünsche ich uns, euch, auch für die kommende Woche. Amen.
Ja, Herr, allein aus Gnade stehe ich hier oder sitze ich hier im Raum. Heißt in einem neuen Lied und einem älteren, Gnade war es und weiter nichts. Und doch so viel, Herr. Na, wir danken dir für diese Gnade, die wir in unserem Leben erfahren durften, dass du uns begegnet bist, dass wir jetzt hier sitzen und auf dein Wort hören und dass du dich in deinem Wort offenbarst und dass du uns hilfst, durch unser Leben zu kommen, Herr. Und dass du uns immer wieder Beispiele gibst, nicht nur die Oberwasser haben, sondern auch, wie es aus dem Leben ist und wie es im Leben passiert. Du kennst ja unser Leben, du kennst unsere Seiten und wir wissen manche Wege selber, die nicht richtig waren. Wir dürfen sie dir hinlegen, Herr, und dir danken, dass du sie geebnet hast. Dass du uns geholfen hast zu umkehren, dass wir Gnade vor deinen Augen gefunden haben. Und nicht durch uns, aus unseren Werke, damit wir uns nicht rühmen, sondern allein von dir, Herr. Dass wir aufs Kreuz schauen können. Dass wir wissen, wir sind erlöst durch deinen Tod am Kreuz, Herr. Und hab dir Dank, dass wir so wissen dürfen, auch in diesem Leben, dass wir immer wieder Vergebung erfahren dürfen bei dir, Herr. Und dass wir mutig vorangehen können. Und dass wir vielleicht auch irgendwo ein kleiner Segen sein können für andere, Herr. Danke, Herr, dass du uns da immer wieder hilfst, aufzuschauen auf dich und auf deinem Weg. Und eigentlich müssen wir auch gar nichts weiter tun, als nur dir hinterhergehen, Herr. Und von deiner Gnade leben Tag für Tag und Segen sein zu können, nicht an unserem Erfolg, sondern allein an der Treue zu dir. Dass wir uns an dir festhalten dürfen in unserem Leben, Herr, mit dir gehen, Herr. Und dass du auch Jakob in seinem Leben gesegnet hast, so segnest du auch uns, Herr. Und immer wieder, wenn wir in Unglaube fallen, so dürfen wir immer wieder dich bitten, dass du uns hilfst, zum Glaube zu kommen, wieder zurückzufinden zu dir, Herr. Wir danken dir, dass du uns hier ein Geschenk gemacht hast, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, Gemeinschaft haben, Herr. Wir danken dir auch, dass wir weiter planen dürfen, auch in die neue Woche hinein. Wir bitten dich auch für das, was vor uns liegt in der kommenden Woche, dass du das ebnest, dass du bei uns bist, uns hilfst. Wir bitten dir auch für die Entscheidung der Stadtverwaltung morgen, für die Stadthalle, dass wir da vielleicht nächste Woche sein können, Herr, als erste Veranstaltung wieder. In Dornstetten, der Christustreff. Wir bitten dich darum, dass du es lenken kannst, Herr. Wir legen es auch dir hin, weil es du es bist, der es macht, Herr, und nicht wir. Und Herr, wir bitten dich auch für alle, die heute nicht hier sein können. Du siehst unsere kranke Geschwister, die sich vielleicht auch nicht hertrauen, weil sie eine Krankheit haben und Angst haben, Herr. Wir bitten dich, segne du sie zu Hause. Sei du bei all denen, die trauern um einen lieben Menschen, den sie verloren haben. Sie dürfen auch bei dir geborgen sein in dieser Zeit. Und geh du mit uns in diese neue Woche, Herr. Segne du uns und behüte du uns. Und Herr, wir bitten dich auch noch zusammen jetzt, einfach hier mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.